der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode ist der Musiker, Komponist und Autor Kurt Duka zu Gast. Kurt Duka wurde 1955 geboren und lebt heute nach langjährigen Aufenthalten in New York, Los Angeles, Miami und Indien in Wien. Kurt Duka hat ein Diplom in Architektur und ein Küstenschifffahrtspatent. Er schreibt Aphorismen, Gedichte und rhythmische Prosa und erforscht laut eigener Angabe innere und äußere Welten. Kurt Duka gab eine mehrbändige Schriftenreihe mit dem Titel Worten bisher 1-3 heraus. Von den frühen 90er Jahren bis heute veröffentlichte er insgesamt 12 Alben auf internationalen Labels wie zum Beispiel Mill Plateau. Zahlreiche Solokonzerte mit experimenteller elektronischer Musik in Wien, New York, Miami, Barcelona, Berlin, Paris, London und bei den Donaueschinger Musiktagen. Ja, hallo lieber Kurt Duka, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, wieder in diesen heiligen Hallen der SFD zu sein. Also ich werde ganz sentimental, wenn ich die Räumlichkeiten wieder betrete. Und der Ide ist sehr präsent, also auch schon beim Hergehen habe ich an ihn gedacht.
Ja, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich. Mhm. Und ich glaube, uns beide verbindet eine ein bisschen ähnliche Vorstellung von der Ästhetik und Idee, wie man Literatur und Musik so miteinander verbinden kann und wie man die miteinander kombiniert oder wie man von einem fürs andere lernen kann. Zu Beginn würde ich dich gerne ganz allgemein etwas fragen zu deinem Werdegang. Du hast Architektur studiert und bist dann zur Musik gekommen und von der Musik dann auch in weiterer Folge zur Literatur. Du bist einer der Pioniere, sagt man, der Easy-Listening-Musik und auch ein sehr wichtiger und wesentlicher Vertreter dessen, was man vielleicht die Wiener Elektronik der 90er Jahre so bezeichnen könnte. Kannst du etwas zu all dem einmal sagen? Wie war deine Entwicklung von Anfang an? Wie kamst du zur Architektur? Hast du das je praktiziert?
Ich habe es so gut wie nicht praktiziert, also so ein bisschen. Ich habe mal ein paar Wettbewerbe gezeichnet mit dem Orhan Kipchak übrigens zusammen. Ja. Und wir haben einmal einen ehrenvollen zweiten Platz errungen. Und die Architektur hat mich dann eher nicht mehr so weiter interessiert. Mhm. Und ich habe schon während des Studiums in diversen Bands gespielt. Eine hieß Auch wenn es seltsam klingen mag. Und die andere hieß 8 oder 9. Und das waren ein paar sehr intensive, interessante, kreative Jahre, wo wir auch als Gruppen ständig zusammen waren und zusammen gelebt haben, schon beinahe. Und geredet, diskutiert, die Fußball-WM im Fernsehen angeschaut, am Balkon. Ich hab damals so ein Häuschen gehabt am Stadtrand von Graz. Mhm. Also wie ein Bauernhäuschen, das einmal eine alte Burg gewesen ist und unter Denkmalschutz stand. Es gab so Mini-Burgen in der Steiermark, in Österreich. Ich wollte das zunächst gar nicht glauben. Und irgendwann war es vorbei mit diesen Gruppen. Da ist zum Beispiel der Hauptmitstreiter in dem, auch wenn es seltsam klingen mag, nach Hamburg übersiedelt. Und die andere Gruppe hat sich aus anderen Gründen ein bisschen aufgelöst. Mhm. Und dann stand ich da und musste mich neu positionieren. Und damals war so ein Umbruch in der Technologie der Produktionsmittel. Mhm. Also bis dahin war das so, wenn du als Musiker aufnehmen wolltest, musst du in ein super teures Studio gehen und du musstest richtige Instrumente spielen, also Gitarre, Klavier, was immer und singen, blablabla. Und sonst gab es nichts. Mhm. Da gab es wohl sowas wie elektronische Musik, das war aber eher eine Sache der Rundfunkstudios oder Universitäten später mit super teurem, kompliziertestem Equipment, wo du mit einem spezialisierten Tontechniker zusammenarbeiten musstest. Und dann war das plötzlich greifbar. Mhm. Dann kamen so Instrumente auf den Markt, also Instrumente, Geräte wie Sampler, Synthesizer und Filter und Effektgeräte und das Aufnehmen wurde recht günstig auf irgendwelchen DAT-Tapes, die es jetzt auch schon lange nicht mehr gibt. Und das ist dann weitergegangen, die Entwicklung, wo du dann in einem Computer, so wie jetzt hier dieser Computer am Tisch steht, also eigentlich ein komplettes Studio simulieren kannst. Und da habe ich mich dafür zu interessieren begonnen. Und alle anderen, und zur selben Zeit war auch die Technomusik so groß, also die ist groß geworden. Mhm. Das war so ein Underground-Phänomen. Da haben Leute Sequencer gehabt und Drum Machines und haben Musik zusammengebaut, die sich zum Tanzen geeignet hat und zum drogenbeeinflussten Rumhängern in Stroboskop beleuchteten Kellerräumen und wo man dann die Anlage abgedreht hat, wenn die Polizei draußen vorbeigefahren ist. Und dann ging es wieder weiter.
Okay.
Und
das hast du auch erlebt.
Das habe ich erlebt, aber ich ständig. Okay. Nein, in Bruck. Jetzt habe ich Bruck gesagt. Mein Werdegang ist ja von einem kleinen Dorf nach Bruck, nach Graz und dann New York.
Okay.
Und der Grazer strebt nicht nach Wien, sondern
nach New York.
Nach New York. Na, ich kam dann aber doch nach Wien. Mich verlagert nach Wien. Ja, und diese Partys haben mir irrsinnig imponiert. Da hat man sich zum Beispiel getroffen, da hat man nur gewusst, um 12 Uhr Mitternacht am Matzleinsdorfer Platz. Dort hat man gewartet und geschaut, dann fuhr ein Auto vor und hat so Kopien ausgegeben, wo die Adresse drauf stand, irgendwo am Stadtrand von Wien. Und dann war eben so eine besagte alte Fabrikshalle oder ein Keller.
Wann war das?
Anfang 90.
Waren das so die Raves, die ersten?
Aber die waren noch nicht offiziell. Und da waren so 30, 40 Leute in dem Kellerraum, gab kein Licht, bis auf ein Stroboskop. Super psychedelisch, also da, wenn du da tanzt und die Musik hörst und die Leute in diesen Momentaufnahmen des Stroboskops vor dir siehst und da vielleicht noch eine Nebelmaschine oder die Leute haben ja auch noch damals geraucht.
Ja, auch heute noch.
Auch heute noch, ja. Ja, waren unglaubliche Erlebnisse. Und da habe ich gedacht, das will ich auch machen.
Okay.
Genau so muss es klingen. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, dieser Rhythmus, muss man mal merken, wie das geht. Bum, 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 bum. Ja, das merke ich mir, probiere das zu Hause nachzubauen. Und das wurde dann aber alles nichts.
Es ist anders geworden, oder?
Es ist anders geworden. Und dadurch kam es zu dem, also es war zuerst ein Misserfolg für mich, und mir gedacht, ich hätte gerne, dass das so hart und voll und klingt halt wie diese anderen Sachen. Es klang dann ganz anders. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss aus der Not eine Tugend machen und habe in so einer Art Vorwärtsverteidigung diese CDs, ich wusste ja nicht, dass es eine Mehrzahl geben würde, meine Musikexperimente, also dass es überhaupt eine CD geben würde, haben mir gedacht, das ist easy listening.
Ja.
Ich will das so. Und dann habe ich gemerkt, das hat auch eine Qualität, die die anderen wiederum nicht hatten. Und da kam ich auf dieses bisschen andere Fahrwasser dann.
Ja, ich glaube, ich kann mich auch erinnern, du hast mir ja irgendwann einmal auch erzählt, es war ja so Mitte der 90er kamen dann die Laptops auf und da war es dann endlich möglich, auch mit Laptops relativ unkompliziert irgendwo aufzutreten. Aber du hast sogar vorher noch ohne Laptop, sondern mit dem ganzen PC oder
was? Ja. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, mit welchem Computer man sowas überhaupt machen konnte. Und da habe ich einen alten Freund gehabt auf der Grazer Musikuni, den habe ich gefragt und er hat gesagt, ey, was willst du denn überhaupt mit einem Computer? Willst du experimentelle, fraktale Stücke schreiben oder so? Kauf dir doch lieber eine Drummaschine und einen Synthesizer oder so. Und ich habe ihn nicht locker gelassen, bin dann draufgekommen, Macintosh muss es sein. Da gab es dann Soundkarten und so weiter und das Ganze hätte bei uns, glaube ich, 200.000 Schilling damals gekostet. In Amerika habe ich es gesehen, dann mit der Soundkarte um $10.000. Und war ein wahnsinniges Geld. Ich hatte das liegen und gedacht, das mache ich jetzt. Und dann habe ich gedacht, also die Ursprungsfrage, was machst du, was willst du damit machen? Ich habe halt dann begonnen, Dinge aufzunehmen, also Geräusche, Sprache. Und dann irgendwie rumzufrickeln, also so zu schneiden, zu loopen, zu transponieren, irgendwelche Effekte drüber legen. Mhm. Ich kann mich erinnern, ein frühes Stück, da habe ich die Straßenbahn aufgenommen, den Einser in der Wiener Hauptstraße. Und dann habe ich so ein Beat drüber gemacht mit so einem ganz weichen Bass. Und so bum, bum, back, bum, bum, back. Ja. Und drunter war so, oder eher so. Und dieses hat seine Tonfarbe immer gewechselt. Mhm. Und dann war so ein Klingeln von den altmodischen Straßenbahnen.
Ja, yeah. Take the A-Train fällt mir natürlich ein.
Aber was?
Take the A-Train.
Take the A-Train.
Dann was? Take the...
Ja. Take the A-Train war witzigerweise das Erste, was ich in New York von jemandem gehört habe. Dann gab es die U-Bahn. Und dann habe ich gefragt, welche U-Bahn muss ich nehmen nach Manhattan? Und da war so ein großer Schwarzer, das hat mir irrsinnig imponiert, schon mal, dass der mit mir spricht jetzt und so. Und der hat gesagt, take the A-Train. Gibt's doch nicht.
Ja. Wahnsinn. Ja, also ja. Das fällt mir jetzt auch gleich auch, wenn wir drüber reden, vieles bei dir, also sowohl in deiner Musik als auch in der Literatur, das ist so durchzogen von einer sehr feinen Humor, auch einer Ironie. Eben, wenn du dann zum Beispiel die Straßenbahn in Wien hernimmst und die mit einer Bassline unterlegst oder so, all diese Dinge, dieses Formale, das da mit eine Rolle spielt. Würdest du das auch so sehen? Also diesen humoristischen Blick?
Ja, schon. Oder so eine feine Ironie, aber keine böse Ironie, eine menschenfreundliche Ironie. Und ja, kein Zynismus auch, sondern so ein, ja.
Ich finde den bei dir sehr oft, und das gefällt mir, weil das gar nicht so oft vorkommt, es ist einfach im Formalen, eben, wenn du halt zum Beispiel dieses Stück hast, dann samples hast, dann ist es die Wiener Straßenbahn und dann ist es eine Basslinie, die vielleicht so einen Walking Bass Anklang hat oder so irgendetwas.
Ja,
das macht diese spezielle, sehr, sehr, sehr schöne, sehr feine Ironie auch.
Ja, fein. Dann erinnere ich mich zum Beispiel, mein Haustor in der Blechturmgasse Nummer 13, also nicht meine Wohnungstür, das ging so krack, krack, also das Zusperren, Aufsperren. Und das hat mich immer fasziniert, dieser Hall im Stiegenhaus, das ist unvergleichlich. Klack, klack, dann habe ich das geloopt, das war ein wunderbares Stück. Das ist eines der Stücke auf der ersten CD geworden.
Ja. So muss man ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, du hast eine ganze Serie zu Beginn gemacht, Easy Listening.
Genau. Und am Anfang habe ich halt so ein paar Experimente aneinandergereiht. Also eins muss ich noch sagen, Wasser. Ich habe die Wasserleitung aufgedreht im Bad und wieder abgedreht. Also so wie man es halt macht, täglich mehrmals. Und dann hat es so platsch, also so ein eigenartiges Geräusch gehabt. Und dann habe ich auch das sample ich. Und auch wieder mit ein bisschen Effekt, super gegangen. Dann habe ich Wein eingeschenkt. Und das hat so blub, 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 blub gemacht. Und gang, wenn man mit der Flasche das Glas berührt, dann merkst du, Wein klingt völlig anders als Wasser, war ich überzeugt. Und das ist gang, das habe ich ein bisschen runtertransponiert. Und das klang dann so gang, 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 gang. Das war so ein beruhigender Loop. Naja, und die habe ich... Da habe ich gedacht, kann ich jetzt eine CD schon langsam veröffentlichen? Aber die Dinge waren so disparat, das war das Problem. Es waren auch ein paar Stücke mit gesequenzt, mit Melodien, aber die meisten waren so experimentell eigentlich. Ja. Ich habe sogar Gitarrenstücke eingespielt und die waren auch dann dabei. Und dann habe ich versucht, diesen roten Faden zu finden, dass das als Album hörbar wird überhaupt. Ja. Und das ist dann irgendwie gelungen. Dass das Ganze so eine kleine Reise wird. Und dann hat man ein paar Überraschungen, aber man bleibt in diesem Strom drinnen, trotz aller Brüche, trotz aller Kontraste und so weiter. Und das war dann mein Markenzeichen. Ja. Aus einem Haufen völlig unzusammenhängenden Materials eine funktionierende Platte zu machen. Also Platte ist für mich ein Album, ein Erlebnis. Ja. Also Leute so auf eine kleine Reise mitzunehmen, könnte man jetzt vielleicht sagen.
Ja, es sind für mich lauter so Miniaturerzählungen in sich, zum einen geschlossen, erzählen sie was auf akustischer Ebene, haben einen Witz oder oder weisen auf eine bestimmte Eigenheit eines Klangs hin und als Ganzes ergibt sich dann so ein kleiner musikalischer Kosmos.
Genau.
Und das waren, wie viele Easy Listening Alben gibt es?
Da habe ich 5 gemacht. Also zuerst habe ich mir gedacht, jetzt habe ich mal eine. Gell?
Ja.
Und dann gab es noch eine zweite, da war ich vorher immer gedacht, Wahnsinn, das habe ich ja nochmal so viel Material. Das ist es dann. Mhm. Und eben, wie du vorhin angesprochen hast, einerseits muss jede dieser Miniaturen oder Stücke, manche sind fast 3 Minuten, manche sind, das kürzeste war glaube ich 4 Sekunden, manche sind wirklich sehr kurz.
Ja.
Habe ich immer Beschwerden bekommen auch. Und ja, das muss als solches funktionieren und leider gibt es kein Format, das zu unter die Leute zu bringen, dass man ein 10-Sekunden-Stück anhört und sich denkt, ja, das war aber ein schönes 10-Sekunden-Stück. Mhm. Aha, ja. Und das gibt's nicht. Das kannst du nur in so ein Album reinschummeln quasi und mit einem roten Faden verbinden und dann wird es schon auch bemerkt.
Mhm.
Und das muss beides funktionieren, das Große und die kleinen Einzelteile, jedes für sich. Das habe ich alles 100-mal im Zuge der Produktion selber gehört.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, welches Stück kann man sich 50-mal anhören, bevor man sich denkt, jetzt reicht's aber. Und da habe ich mir gedacht, na, ich kann doch so schön reinkippen. Wunderbar. Mhm. Könnte es ewig hören zum Teil.
Ja. Ja, aber das ist auch dein spezifischer und spezieller Zugang. Und auch eigentlich die Musikalität, die man in jedem dieser Dinge auch mitspürt eigentlich.
Ja, ja, ja.
Jetzt zum Beispiel nach der Easy Listening Serie kam dann Switched on Wagner, oder?
Ja, 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 genau.
Das ist eigentlich, das hat, glaube ich, relativ viel auch mediales Echo dann erzeugt, kann ich mich erinnern, oder?
Ja, 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 genau. Und zwar war es so, die 1er Easy Listening, die war für mich privat und die habe ich ein paar Freunden geschenkt. Dann habe ich die 2er gemacht und habe sie selber pressen lassen, so kleine Auflage. Und dann habe ich eine, da bin ich nach Amerika geflogen und habe vorher aber gedacht, jetzt schicke ich ein Exemplar an die Musikzeitschrift Spex. Das war damals so die führende deutsche Musikzeitschrift.
Ja.
Die wurde wirklich viel gelesen und damals war es ein Umbruch. Da haben die Leute wollen ein bisschen Anhaltspunkte haben. Da wurden die neuen Musikstile diskutiert. Und also das hat man wirklich gelesen und immer gedacht, na, ich schicke sie dann halt mal, ist doch wurscht. Und dann kam ich aus Amerika zurück, ein paar Monate später, und der Anrufbeantworter blinkt natürlich, da habe ich die Anrufe abgehört. Und eines war, ja, da ist der Ralf von, oder irgendwie, ich weiß den Namen leider nicht mehr, von Spex. Und deine Platte hat uns sehr gut gefallen und wir spielen sie rauf und runter in der Redaktion. Magst du nicht das veröffentlichen? Wir hätten da ein Label für dich. Dann dachte ich, Wahnsinn, irre, super. Und ja, so kam es dann. Und das war auch ein deutsches, größeres Label. Die hießen Normal. Ja, und da habe ich dann eine 3er noch gemacht. Und das kam dann richtig in Schwung. Und die wurde im Spex und in anderen Zeitschriften super besprochen. Und dann die 4er. Und da habe ich meinen Stil auch irgendwie zur Reife gebracht oder weiterentwickelt, sagen wir lieber. Und die waren dann sehr vielfältig und auch so, Anführungszeichen, richtige Musikstücke waren dabei.
Wieso sagst du unter Anführungszeichen richtige Musikstücke?
Naja, nicht so Atmosphären und mit irgendeinem Loop. Oder.
Machst du einen Unterschied zwischen gesampelten Material, mit denen du arbeitest und komponierst, und sagen wir mal, selbst entwickelten und vielleicht auch selbst eingespielten Material mit Instrumenten, welcher Art auch immer?
Ja, mache ich schon.
Ja?
Aber wenn ich jetzt sage, richtige Musik, das bezieht sich in dem Fall jetzt auf was Gesampeltes. Also eine obskure Platte, irgendein obskures Stück und die Fade-Out-Rille habe ich gesampelt, wo die Sänger weg sind und das meiste von der Band auch nicht mehr da ist. Und das habe ich gesampelt und dann drauf was aufgebaut und man merkt, dass es ein Sample ist. Und den Schluss vom Sample habe ich so umgedreht. Also es ging dann, macht es dann, wenn man das ein umdreht, ist es ein und das hat den Beat immer so angeschoben, alle 4 Takte. Und dann habe ich drüber gespielt mit dem Synthi, so einen coolen Synthi drüber improvisiert und so. Ja, es war dann ein super Hit.
Ja. Von da ging es dann, Switched on Wagner war dann eigentlich auch in der Zeit schon da.
Ja, das stimmt. Da war dann die Vierer, Easy Listening und Easy Listening 5. Und da ist der Stil irgendwie schon zur Reife gelangt und immer gedacht, das ist es jetzt, das ist jetzt ein bisschen, hat sich jetzt, nein, erschöpft will ich nicht. Nein, da höre ich jetzt mal auf zumindest. Mhm. Ja. Und dann hatte ich schon den Wagner vorbereitet. Switched on Wagner. Da habe ich im Sequencer Wagner-Partituren transkribiert. Mhm. Und den Wagner in so wahnwitzigen Synthi-Arrangements gespielt. Mhm. Und in dem Moment, also wie in dieser Phase, sagen wir lieber.
Das war alles noch in den 90er Jahren.
Das war 90er, ja. Kam ein Anruf von der berühmten, renommierten Plattenfirma Mill Plateau, mhm. von der ich gehört hatte. Und das ist so ein streng konzeptionelles Label gewesen mit so einer Stilrichtung, die sich dann Clicks and Cuts genannt hat. Also so Platten mit mhm. und so, also
lauter kleinste Partikel,
ja,
mit denen man aber kleinste Samples.
Zum Teil sehr hart, zum ja. Teil auch zartere Etüden. Und es war alles sehr, sehr konzeptionell und man musste sehr viel Vorschuss geben, dass man sagt, das ist hochinteressant. Mhm. Ja, ja, und das hört man sich dann an und das war irrsinnig erfolgreich. Mhm. Sie hatten dann auch noch eine Schiene mit dann clubtauglichem Techno, das hieß dann Force Inc. Und das war so ein hochintellektueller Labelmacher, der selber, also der hat lauter, der hat so Sachen gelesen wie Derrida. Mhm.
Und das war beliebt damals.
Ne? Ja, da gibt es ja die Mill Plateau und
das daher kommt das Mill Plateau.
Und dann und ich hatte in meiner Wohngemeinschaftszeit schon Derrida gelesen auch. Also ich mhm. kannte das ein bisschen. Da hat sich auch so ein Kreis wieder geschlossen. Na, und der hat gesagt, hey, das gefällt mir. Wenn du was hast, schick's mir, ich veröffentliche mhm. das. Und dann habe ich ihm den Wagner geschickt. Mhm. Der ist dann rausgekommen, auch gute Kritiken bekommen. Und dann hatte ich aber dann eine neue Serie schon mhm. in Vorbereitung. Und die nannte ich in leichter Abwandlung vom Easy Listening, Elevator. Mhm.
Also
Elevator Music. Fahrstuhl aber dann, der oder? Titel hat für mich impliziert, Elevator ist schon ein bisschen, der geht ja hinauf.
Ja, ja.
Also ich wollte ja nicht einen, der runterfährt.
Ja.
In meiner Fantasie fuhr der hinauf.
Ja.
Also es war mir schon angemaßt zu sagen, hey, das geht jetzt aufwärts.
Ja. It elevates.
Ja.
You elevate music. ja. Und auch da gab es dann wieder eine ganze Serie davon, oder?
Genau, und wiederum ja. habe ich nicht gewusst, mhm. ich habe gedacht, ich mache halt mal, ich habe halt immer alles, was ich hatte, dann in einen Topf mhm. geworfen, draußen eine Platte gemacht und mir gedacht, so, jetzt fällt mir sicher nichts mehr ein und dann, wenn das Jahr, also dann, ich habe pro Jahr fast eine Platte gemacht. Mhm.
Und nach wie viele gab es von der Elevator-Serie?
Da gab es dann drei.
Drei.
Ja, und die, mit denen war ich sehr zufrieden, da war mhm. noch eine Sängerin drauf, die mir ein Freund aus München, der Stefan Hohlmeier, empfohlen hat. Und mhm. das war die Karin Feldschmidt. Die kam zu mir nach Wien und da habe ich ihr vorgespielt ein paar Loops von der kommenden Elevator 2. Mhm. Dann gab es noch die Elevator 3. Und na, das erste war, glaube ich, fernmündlich und da haben sie das im Studio aufgenommen. Mhm. Bei der Dreier war sie mich besuchen.
Fernmündlich?
Na, ja, fern, wie soll man sagen, ja, mit Übermittlung des Soundfiles. Also okay. Die waren dort im Studio.
Ja, ja,
ich habe sie natürlich fernmündlich kann man eh, ja, passt eh dann letztlich. Und ja, und dann war sie 3 Tage bei mir und ich habe ihr lauter so Dinge vorgespielt und die hat dazu improvisiert in einer fremden Sprache. Mhm. Beim ersten Mal habe ich sie gefragt, was ist denn das für eine Sprache, in der du da singst? Sagt sie, das ist keine Sprache, das mache ich so, während ich singe. Mhm. Und dann hat sie also wunderbare Worte, die man nicht versteht. Aber
ja.
Und das hat sie also aus dem Stand gemacht und mhm. immer schönste Melodien drüber gefunden.
Mhm.
Das war auch ganz toll.
Interessant.
Ja. Und die drei Elevators waren dann sehr, sehr gut besprochen. Mhm. Und das Ganze hatte eine Breitenwirkung, die man sich jetzt nicht mehr vorstellen kann. Also das elektronische Ding in Wien war wirklich ein Gespräch.
Mhm.
Und da hat es zum Beispiel von der Elevator 2, gab es im Standard eine Kritik.
Mhm.
Da war das Cover in Farbe abgedruckt und drunter ein nicht so kleines Gsatzerl. Mhm. Und hymnisch gelobt, mhm, und dann die Dreier wiederum dann, ist jetzt mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, beziehungsweise Internet.
Ja, ja, da hat sich ja natürlich vieles, vieles weiterentwickelt oder in, ja, viele andere Richtungen. Ja, vieles hast du ja auch live miterlebt, auch wie es von der, wie es vom Vinyl zur CD, von der CD dann zum MP3-File, ja, vom MP3-File in weiterer Folge, ja, zum Stream.
Und ich wollte jetzt noch einwerfen, von der CD, ne, wieder zurück zum Vinyl. Ja, ja, das Vinyl ist ja auch eine kleine Wolte, ja, eine interessante,
ja,
dass jetzt die CDs weniger werden und das Vinyl, mhm, mehr geworden
ist. Ja, die CDs verschwinden ganz, das Streaming ist halt einfach da, ja, und das Vinyl, ja, ist dann entweder so ein Liebhaberding eigentlich oder, ja, wenn es dann auf einem ganz anderen wirtschaftlichen Level dann, ja, noch einmal ist, dann kommt es halt, ja, noch einmal. Ja.
Ein alter Gruppenkollege, das war schon sehr lange her, der hat gesagt, sein Cousin oder Neffe hat eine Kassette genommen, eine Kompaktkassette, mhm, und hat gesagt, du, was ist denn das? Mhm. Und für uns waren Kassetten, ja, ja, das Ein und Alles. Ja. Also wir haben da ganze Sendungen, ja, so Mixtapes gemacht und das getauscht und, ja, hunderte Kassetten in irgendwelchen Schachteln. Ja.
Wobei das auch heute wieder so ein bisschen ja, einen Hype hat. Manche machen dann so Kassetten, ja, und in ganz kleinster Auflage.
Also. Stimmt, ja, ja. Und so ein Retro-Aspekt. Mhm. Es gibt sogar Plugins für Ableton zum Beispiel, mhm, wo du einen Kassettensound imitieren kannst. Mhm. Also so leichtes Wobble, ja, ist es, glaube ich, dass, ja, die Tonhöhe nicht ganz exakt, ja, ist. Ein Rauschen, ein Dumpf machen.
Ja. Ja, da hat sich ja wahnsinnig viel auch entwickelt, oder? Also seit, ja, ja, wenn, ja, man die Dinge, die man heute verwendet.
Ja.
Ich finde ja zum Beispiel, weil du sowas, ja, gesagt hast, wie, ist zwar auch schon wieder älter, weil du gesagt hast, den Hall aufnehmen. Heute kannst du ja sozusagen, ja, durch ein Klatschen, ein Convolution Reverb,
ja, ist, ja,
das,
ja,
dann,
ja,
aufnehmen.
Ja.
Das kannst du dann über alles drüber legen
und, ja, so, ja, ja,
faszinierende Dinge.
Ich erinnere mich, wie damals der digitale Klang an sich für, ja, mich ein Faszinosum war. Ja. Also zum Beispiel, was war denn das nochmal? Ah ja, da habe ich so eine Nummer programmiert und dort, da ging ein Beat, und dann setzte wieder Beat. Mhm. Und dazwischen war eine Totenstille.
Ja.
Und mit jedem anderen vorigen Medium Tonband hast du da das Rauschen durch. Mhm. Und plötzlich war nichts. Also wie die Kälte und Leere des Weltalls. Mhm. Also es hat mich so beeindruckt, diese Stille, ja, in dem Moment. Ja.
Aha. Ja, wenn man jetzt dann von der Elevator-Serie dann weitergeht, wie ging es dann weiter? Oder jetzt, also soweit ich es jetzt im Kopf habe, kam dann auch irgendwann mal so der Punkt, wo du auch durchaus dich für Literatur zu interessieren
bekommen, ja, hast. Ja, 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 ja.
Und vieles von dem, ja, was du auch gesagt hast, hat ja auch sehr viele Ähnlichkeiten. Also dieses Fasziniertsein von, ja, Geräuschen, die man dann zu Musik macht, das ist ja, ja, eigentlich Musik konkret. Absolut. Kann man sagen, der 50er,
ja, Jahre, ja, ja, ja,
50er, Anfang 60er Jahre, da, von da, ja, zieht man das hin. Und das war ja auch, ja, immer verbunden sofort, auch ich muss dann an den Henri Chopin gleich denken,
ja, ja,
der,
ja,
auch mit der Schule für Dichtung einiges zu tun gehabt, ja, hat, der ja da auch plötzlich diese Ideen des Technischen, auch,
ja,
die Idee der Musik konkret, Alltagsgeräusche zu hören, mit Sprache und Literatur, mit Poesie in dem Fall verbunden hat. Ist
eindeutige, ja, Verbindung. Und, ja, in der jetzigen Zeit, würde ich jetzt für mich sagen, hat das Ganze ein bisschen zu swingen begonnen. Mhm. Also früher war es eher in so einem akademischen Kontext,
ja, harsch,
ernst und, ja, ein bisschen gravitätisch, ja, und ernst. Und jetzt hat es dann Groove, so einen Swing und, ja, Groove, ja, bekommen. Also auch die Soundexperimente. Mhm. Ja, und ich spreche jetzt gar nicht vom Beat, mhm, allein. Und
so. Ja, ja, aber halt einfach, ja, auch die Möglichkeiten, die man damit, ja, hat, das auch in einem musikalisierten Sinn zu vermitteln und nicht nur im...
Ja.
Ja, weiß nicht, je nachdem, ja, wer es dann gemacht hat oder wie, war das dann halt zugänglicher oder weniger zugänglich. Aber, ja.
Ja, ja, ja. Und ja, ich habe es halt so eingewoben, das, mhm, war halt da drinnen verborgen in diesem Konvolut in der mhm, Musik. Und dann war es irgendwie, habe ich mir gedacht, jetzt reicht's mal, das war es jetzt, Elevator, mhm, 3. Und dann habe ich schon andere Dinge auch zum Teil gemacht, eben schreiben. Ich habe als Jugendlicher und im Studium irrsinnig viel gelesen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gelesen und manchmal auch Musik gehört und gelesen simultan.
Mhm. Gibt's so bestimmte Namen, ja, in der Literatur?
Oder so, sagst,
die haben dich beeinflusst oder inspiriert? Eher zu
so, es waren verschiedenste Dinge. Und das heißt, ich habe alles gelesen, was ich lesen wollte oder lesen musste. was mir noch in Erinnerung ist, ist Nietzsche. Mhm. Ich habe als sehr junger Jugendlicher, 14, 15 war es vielleicht, Nietzsche gelesen. Habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden. Ja. Und jetzt ist mir so aufgefallen, dass der so mein Schreiben beeinflusst. Mhm. Im Duktus, in diesen apodiktischen Behauptungen und in dieser Aphorismenform, wo ich jetzt auch sage, ich schreibe Aphorismen.
Das ist ja auch eine Verbindung zu deinen Musikstücken, die ja auch als musikalische Aphorismen, könnte man die ja auch bezeichnen.
Genau, oder? ja. Kurze Dinge, die für sich selbst stehen können, die man dann versucht, doch irgendwo einzubinden, in den Kontext einzubetten. Mhm. Und das Schreiben hat dann mich mehr zu interessieren begonnen. Mhm. Und auch, das kam auch zeitgleich mit meiner Zeit als Indian Freak. Mhm. Also ich war, sage ich jetzt, ein bisschen leicht ironisch, aber ja. Ja,
da muss man nur dazu sagen, du bist ja auch lange Zeit in deinem Leben sehr viel gereist und hast mehrere Stationen auch gehabt, wo du dann längere Aufenthalte gehabt hast.
Ja, oder? Also in den 80ern war ich sehr oft in Amerika, in New York, bin auch gereist, in Los Angeles. Und in den 90er Jahren habe ich eine Wohnung in Miami gehabt. Mhm. Miami Beach. Mhm. Und dort habe ich das Winterhalbjahr verbracht. Ja. Und dort habe ich, das geht jetzt wieder zurück auf Elevator, ich glaube die Easy Listening 5 habe ich schon in Miami gemacht.
Okay.
Den Wagner, Switched on Wagner, der Vollständigkeit halber. Also eine Referenz des Switched on Bach von Walter Carlos.
Ende der 60er Jahre.
Wendy Carlos. Ja. Ja. Und dann habe ich die CDs immer in Miami produziert. Mhm. Da hatte ich Zeit. Ich hatte dann auch mit der Zeit einen Freundeskreis und habe auch Dinge gemacht.
Und auch praktisch, dass man kein Studio gebraucht hat.
Und dann hat man eben kein Studio mehr gebraucht, ja. Und dann kam auch das Schreiben schon ein bisschen in Miami in Schwung. Mhm. Da hatte ich ein Diktiergerät damals und habe so Erinnerungen oder so vermischte Gedanken, statt sie auf einen Zettel zu schreiben, ins Diktiergerät gesprochen. Mhm. Und dann hatte ich schon einige Kassetten, die habe ich dann mal transkribiert. Und aus denen wurde Worten Nummer 1.
Okay.
Da wurde dann die Hälfte eines Buches draus. Die andere Hälfte kommt aus meiner Indienzeit.
Mhm. Wann war die so?
Die war, ich war schon mal im 82er Jahr, oder war es 81, ein paar Monate in Indien. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Es hat mich so tief beeindruckt, also wie kein anderes Land. Also wenn man nach Ägypten fährt oder nach Marokko, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Indien war damals wie ein anderer Planet. Mhm. Also es war so ein fast psychedelisches Erlebnis. Also ohne was geraucht zu haben oder sonstiges. Unglaublich. Die Leute, die Augen, die Personen, wie aus einer nicht modernen Ära. So wie wenn du ins Mittelalter gebeamt wirst und dann siehst du, wie die Leute im Mittelalter drauf sind, sage ich jetzt salopp. Also das ist so anders und so, es ist eine unglaubliche Inspiration. Mhm. Und dann, wie ich später war, das war dann, glaube ich, Anfang 2000er, da war dieser Effekt nicht mehr so besonders spürbar. Mhm. Also vielleicht nur noch in so Bereichen abseits der großen Städte, abseits der Hauptverkehrsrouten.
Aber du hast dann doch viele Jahre eigentlich in Indien verbracht, oder?
Es war immer noch eine sehr, sehr angenehme Stimmung. Teils war es das Wetter, das angenehme Klima. Also ich bin immer dort hingefahren, wo es schön warm ist. Und die Leute sind sehr relaxed und sehr gesammelt, irgendwie so ruhig. Also eine innere Ruhe ist das vielleicht.
Wie viele Jahre warst du da insgesamt?
Das war fast 20 Jahre, aber immer nur ein halbes Jahr. Ja. In Miami waren es 9 Jahre und auch immer nur ein halbes Jahr.
Ja, eben, weil, es, wenn du sagst, sehr, sehr ruhige Stimmung, sehr kontemplative Stimmung auch. Es gibt ja dann auch, und das, du hast ja begonnen wieder eigentlich so um das Jahr 2020 herum Musik zu veröffentlichen und dazwischen eigentlich lange Zeit nicht, oder? Das steht auch bei dir auf einer Seite drauf, dass du nach, glaube ich, 20 Jahren oder so wieder begonnen hast zu veröffentlichen.
Also unglaublich, ja.
Eigentlich unglaublich und zum anderen auch, ich glaube, das strahlt auch deine Musik aus, für mich zumindest und überhaupt deine Kunst. Du bist für mich sowas wie der Inbegriff eines kontemplativen Künstlers. Also als das ist ein großes Ideal, wenn man sich anschaut, so mal das Jobprofil einer Künstlerin oder eines Künstlers heute, man muss rastlos alle 1-2 Jahre was veröffentlichen, man muss jeden Tag mindestens 2-mal auf Social Media was machen,
mein Gott,
man muss permanent auftreten und herumreisen und was auch immer. Ja. Das ist ja eigentlich das komplette Gegenteil einer kontemplativen Tätigkeit im Endeffekt. Und die verkörperst du aus vielen, aus vielen Gründen. Einerseits, du lässt dir auch mal 20 Jahre Zeit, bis du es veröffentlichst. Du lebst dieses Leben auch, oder vielleicht hat sich, weiß nicht, wie es in Indien auch angezogen oder, oder vielleicht konntest du es da auch gut leben, ich weiß es nicht.
Ja, es war damals auch unten, dort wo wir dann gelandet sind. Also zuerst bin ich viel herumgereist. Also Norden, Süden, Osten, Westen, die ganzen großen Städte und vieles gesehen, den Ganges und Rishikesh und heilige Orte. Und dann irgendwann war es ein bisschen anstrengend und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich Urlaub in Goa. Und Goa hat so den Ruf als India Light. Und da wurde empfohlen, so ein kleines altes Fischerdorf. Da gab es bis vor kurzem noch gar nicht mal eine Brücke, da war ein Fluss, es war ein bisschen abgeschnitten und ist noch so ein bisschen zurückgeblieben, kein Tourismus, ein paar Hippies und so nette Bauern, die dir dann einen Platz auf dem Flachdach anbieten oder schon ein kleines Hütchen gebaut haben für die Touristen. Also alles so in den Anfangsstadien, Strand, alles leer, ganz wenige Leute am Horizont siehst du, irgendwelche Leute, sagst, ist das nicht das Hippie-Bärchen, das wir da gestern getroffen haben? Ja. Und winkst du und so weiter. Mhm. 20 Jahre später ist das die Hölle.
Tourismus, oder?
Das wird Richtung, geht Richtung Ballermann. Also ich
aber eh auch schon lange, oder die Goa, die Rave-Partys.
Naja, das ist eine andere Geschichte. Auch, das war so insulär.
Ja.
Davon hat ja niemand was mitgekriegt. Mhm. Und die Rave-Partys waren lange Zeit so eine Hippie-Geschichte. Gibt es eine Geschichte, also diese Mythen, wo dann eine Schale mit LSD-Trips dort steht und neben den Drinks und die Hippies alle lange fallende Gewänder haben, lange gepflegte Bärte und dann am Strand herum Lustwandeln.
Ein Klischee.
Ein Klischee.
Oder ein Ideal, das vielleicht so nur selten dann wirklich
der Fall war. Ich glaube auch vielleicht, Und dann wurden diese Partys aber zunehmend ein bisschen rauer und kommerzieller. Und mit Alkohol dann. Und das verändert irgendwie den Vibe. Und so eine Konsumhaltung hat sich dann irgendwie breit gemacht. Und so. Aber in diesen Anfangsjahren bin ich dann oft alleine am Meer herum im Mondschein gegangen. Und zwischen den Palmen, da gab es so ausgedehnte Palmenhaine.
Ja.
Da habe ich mich in den Schatten einer Palme, also Schatten hieß ja jetzt Mondschatten, gesetzt. Und habe ein kleines Zettel dabei gehabt und so geschrieben. Und das macht die andere Hälfte von Worten 1 aus. Da waren teilweise diese sehr spirituell beeinflussten.
Muss man sagen, dazu Worten, da gibt es Worten 1 und Worten 2, das sind deine 2 Bücher.
Ja,
Oder sag du?
Ich greife vor. Es gibt ein drittes schon in der Pipeline. Aber
das ist in der Pipeline.
Offiziell gibt es 2.
Offiziell gibt es die beiden. Ja, erzähl ein wenig darüber.
Ja, und es gibt, wie du schon gesagt hast, diese Parallelen in der Herangehensweise, dieses in so kleinen Episoden zu arbeiten oder Modulen oder kleinen Absätzen und Ministücken. Und für mich sind das auch so wie Musikstücke, sind dann die geschriebenen Stücke, von denen jedes für sich wieder bestehen muss und das auch tut. Und dann muss man sie aber in eine Reihe bringen, dass man das jemandem als Buch vorlegen kann. Also dass der mit einem gewissen Lesevergnügen dem auch an, so ungefähr halt folgen kann. Und ich, manchmal sind die Dinge ein bisschen rätselhaft auch. Ich könnte jedem, also ich habe mir das vorhin gedacht, ein Lesesaal, wo alle das lesen und mich dann rufen, wenn sie nicht wissen.
Okay.
Herr Duka, wieso steht denn hier da? Ja, kann ich Ihnen erklären, da.
Das wäre interessant, als App zu entwickeln, oder? Wo du alle Möglichkeiten schon irgendwie versuchst, im Vorhinein zu programmieren.
Mit einer KI.
Die KI wäre wahrscheinlich gar nicht so schwer, das zu machen.
Dann schreibe, dann fangen Sie mal an, das ist eine gute Frage.
Ja. Aber das heißt, das war dann deine Haupt- oder dann hast du hauptsächlich oder mehr Literatur betrieben, vor allem in deiner Zeit in Indien, oder?
Ja, da habe ich dann, abseits der Dinge, die man halt dort so macht, man geht schwimmen und man lernt Leute kennen, geht essen und so weiter. Und dann kam es aber noch komplizierter. Dann habe ich mit meiner damaligen Freundin ein Grundstück gemietet und da haben wir gesagt, was machen wir jetzt mit dem schönen Riesengrundstück? Palmen und so, Unterholz, Gestrüpp und ein Haus war da, also nur ein Stockwerk mit einem Flachdach. Was machen wir jetzt? Da machen wir jetzt ein Restaurant und ein Yoga-Zentrum.
Okay.
Und dann bauen wir so Hütten dazu und dann kann man Deep Tissue Bodywork anbieten. Und dann machen wir da flach und dann ist dort eine Yoga-Plattform und am Dach ist auch eine Yoga-Klasse. Und dann brauchen wir allerdings ein paar Tische und Köche und das haben wir dann alles gemacht.
Okay. Und warte, das ist dann eher dann stressiger geworden, oder?
Stressig, aber ich habe es damals als Herausforderung gesehen. Okay. Also ich war als meditative Praktik, ich war sehr ruhig innerlich und habe aber äußerlich, telefoniert und gleichzeitig mit jemand geredet und im Hintergrund habe ich schon gewartet, hat schon jemand gemerkt, da wartet schon jemand auf mich.
Und Musikprogramme ja auch organisiert oder Konzerte.
Das kam dann auch noch dazu. Das Grundstück war so groß. Ja. Dann haben wir noch so ein Stück dann sauber gemacht, das war so eine flache Fläche, kann man nicht sagen. Und dann haben wir gesagt, erklärt, das ist jetzt der Dancefloor.
Okay.
Und da kann man jetzt zum Beispiel Contact Dance Workshops hosten, weil das war damals auch so im Kommen dort. Und da habe ich mitgetanzt und Musik geliefert für Contact Dance. Und dann haben wir einmal in der Woche am Sonntag die White Night gehabt. Das war eine Party, also gab es Buffet, riesiges Buffet. Also wir hatten übrigens 25 Angestellte zu dieser Spitzenzeit.
Okay, das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Also ich glaube 10 Köche und der Rest waren so allerlei.
Und das ging alles gut für dich so? Also
ging, also es ist...
Weil das ist ja schon...
Es war der komplette Wahnsinn.
Business dann, ne?
Ja. Und dann musstest du dich mit Nachbarn und Vermietern noch rum und die Musiker organisieren. Ich habe dann mitgespielt. Da waren irrsinnig gute Musiker aus Frankreich, die da irgendwo in Südfrankreich im Sommer immer als Straßenmusiker unterwegs sind. Tolle Musiker. Und ein paar Russen, Israelis. Und ich habe mir dann jede Woche frisch zusammengestellt und habe die gezwungen zu improvisieren.
Okay.
Das wollten die zuerst gar nicht. Ich meine, sie haben schon improvisiert, aber im Zuge ihrer meistens so Middle Eastern...
Ihrer formalen Strukturen oder so.
Ja. Da war meistens so ein Middle Eastern Beat. Bum, 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 so irgendwie. Und da habe ich gesagt, lass mal das mal. Schauen wir mal, welcher Rhythmus kommen will. Ja, was meinst du? Wir können doch nicht einfach, wir müssen uns doch was ausmachen. Ja, aber wenn dann die Leute, wir können ja nicht einfach was suchen oder hoffen, dass uns dann was ein... Ja, doch. Und dann haben wir das so gemacht, improvisierte Musik, 1,5 Stunden oder 2. Und die Leute haben dazu getanzt. Also du hattest die Verantwortung, zu improvisieren und es muss... nicht 100% durchgehend
Tanzmusik. Tanzmusik im Geiste des Free Jazz.
Ja, so. Irgendwie so.
Also, ja.
Ja. Und die Leute, ich habe sie animiert, da jetzt so rauszusteigen aus ihren gewohnten Dingen. Und das war ein voller Erfolg. Da war so richtig ein ganz angenehme Leute haben sich da getroffen, jeden Sonntag. War wunderbar. Okay. Und am Schluss ist das so meditativ ausgeklungen.
Okay.
Dann habe ich eingeführt, dass nicht geklatscht wird. Mhm. Sehr gesagt, das ist, ja, das ist so ein Deal. Ja. Der brave Künstler, und der wird jetzt beklatscht und so. Mhm. Nein, das ist ein gemeinsames Erlebnis und wir meditieren zusammen. Mhm. Also wenn jemand beim Meditieren Om Namah Shivaya singt, und da beklatscht er auch nicht.
Ja.
Oder,
ja. Das heißt, eigentlich war dann diese Zeit für dich, du hast in der Zeit nicht publiziert, aber du hast eigentlich, war auch ein künstlerisches Projekt.
Absolut,
für dich, Rückblick. Auf einer, infrastrukturellen und organisatorischen Ebene.
Ja, 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 ja. Ja. So, ja. Und das so zu machen, dass es dich nicht auffrisst, dass du noch, you have a life, also dass du noch das auch genießen kannst und Ruhe und...
Ja, cool. Und
möglichst,
Finde ich jetzt als Idee sehr, sehr schön, das so zu organisieren und so zu sehen dann auch.
Ja.
Aber irgendwann bist du dann wieder nach Wien zurückgekommen, oder?
Ja.
Und wie ging es dann weiter oder was war dann?
Dann habe ich doch wieder ein bisschen Musik gemacht und außerdem auch das Schreiben weiter forciert. Mhm. Und zum Schreiben habe ich mir da, es ist so schwer zu charakterisieren, wie das klingt, also meine Texte, ich sage jetzt klingt, nicht wie es sich liest. Also ich würde sagen stilisiert, keine Alltagssprache, keine erzählerische Sprache, Aphorismen, Gedichte und rhythmische Prosa. Und das ist der Hauptteil, ja, es sind einerseits Aphorismen und andererseits die rhythmische Prosa, die in einem freien Rhythmus sich organisiert. Mhm. Also ich feile ewig lang an diesen Versmaßen quasi herum. Und die sind aber unaufdringlich. Also man bemerkt sie vielleicht beim Lesen gar nicht so. Aber wenn man sie liest, laut liest.
Schon eigentlich. Aber eben, du übernimmst wahrscheinlich auch eben. Das ist ja auch etwas, das mich sehr, 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 sehr immer eigentlich inspiriert. Oder für mich heißt Schreiben komponieren eigentlich auch. Ja?
Ja,
und wenn man jetzt natürlich Musik macht, egal auf welche Art und Weise, ob das ein eher konventioneller oder klassischer Zugang ist oder einer, wo man viel mit Samples arbeitet. Man übernimmt ja diese Ideen eines Grooves, eines Sounds oder so weiter und legt ihn auf die Sprache um und auf den Text um, oder?
Ja, und ich habe mich immer mehr zu interessieren begonnen über das deklamatorische Element in dem, was ich schreibe. Das eignet sich meist sehr gut, um es vorzutragen. Und in allen möglichen Gestiken oder Intensitätsstufen vorzutragen. Mhm. Also ich habe immer davon geträumt. Also kürzlich habe ich mir gedacht, der Ide hätte wahrscheinlich das irgendwann gemacht, dass man im Praterstadion auftritt. Mhm. Ja, also für mich sind die wie Songs auch diese Stücke. Mhm. Und sie hängen dann zusammen. Und das wie beim Musikmachen ist das Schreiben für mich auch sehr intuitiv. Mhm. Also ich nehme da Dinge aus der Luft quasi oder bin immer aufmerksam, wenn mir was einfallen möchte.
Hast du auch so die Idee, dass du beides verbindest? Dass du mal etwas machst, wo sowohl auf der einen Seite deine musikalische Arbeit und auch deine Texte sich irgendwie verbinden lassen?
Haben wir schon gemacht.
Ja.
Zusammen mit der Stefanie Wolf, meiner Freundin, habe ich damals oder wir haben damals im Perinett 3 Abende gemacht, mit, das haben wir genannt, musikalische Lesungen. Und das war mal so ein Experiment und ist gut gelaufen, eine Stunde mit Musik und Text so durcheinander gewoben. Mhm. Und dann hatten wir es nochmal gemacht und nochmal. Und dann haben wir eine Studioversion gemacht, wie wir viel Zeit hatten in der Corona-Zeit. Mhm.
In der Zeit sind auch noch einige Alben entstanden, auch jetzt, weil du sagst, also seit den 2020ern oder so.
Ja, da hatte ich teilweise noch Stücke auf Halde oder es ist so über die Jahre wieder ein Stück da und ein Stück da dazugekommen. Und zum Teil habe ich dann auch noch ein bisschen was gemacht. Und dann kam wieder ein Anruf. Mhm. Also ich warte immer, bis mich jemand einlädt oder anruft. Mhm. Und das war von einem Label aus Köln. Aus so einem Galerienumfeld habe ich dann gemerkt. Und die haben mich gefragt, ob ich was habe oder bei ihnen was veröffentlichen will. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe sogar eine Trilogie. Mhm. Ja, mach mal. schick uns mal das Master. Und das waren 3 CDs, dreimal Vinyl in einem Schuba. Mhm. Dann gab es aber allerdings auch die CDs im Schuba.
Mhm. Ja, für mich knüpfen diese Stücke nahtlos an die Elevator-Serie und auch an diese Listening-Serie. Also,
ich finde auch.
Finde sie wunderschön
alle. Und sie sind vielleicht, muss ich sagen, mit fortschreitendem Alter vielleicht ruhiger und reifer, würde ich mir jetzt zugute halten oder auch nicht.
Ich habe mir vieles jetzt wieder angehört und kenne natürlich auch vieles auch von vorher und habe mir auch gedacht, also diese letzten Waves-CDs sind großartig, weil jedes für sich alleinstehend einfach wirklich eine sehr klare kleine Geschichte erzählt, eine musikalische.
Ja.
Vielleicht jetzt zum Abschluss, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie du zur Schule für Dichtung auch gekommen bist, wie du die SFD, auch den Ide Hinze vor allem auch kennengelernt hast und wie da die Entwicklung war?
Ja. Das war der Ide, der ist an mich herangetreten, der hat gesagt, Kurt, deine Musik, das habe ich jetzt ein bisschen verfolgt und wie du da umgehst mit Sounds und teilweise habe ich auch schon Sprache gesampelt und elektronisch bearbeitet. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du das für die Schule Verdichtung machst, bei mir eine Klasse gibst?
Mhm. Der Leute hat das gleich erkannt, oder?
Ja, das Potenzial.
Ja, ja.
Und das war so irgendwie ein Pilotprojekt, immer gedacht, naja, ob das hinhauen wird. Du hast dann 3 Nachmittage und dann kommen 10 Leute, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Und dann, was willst du mit denen machen? Da hatten wir dann einen Raum, da glaube ich standen 3 Computer oder 4. Mhm. 10 Leute, vielleicht waren es 8. Mhm. Es waren 3 Klassen insgesamt, plus Bali. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, die haben alle was mitgebracht. Mhm. Da haben wir das eingesprochen und geschaut, ob da irgendwo ein Potenzial ist, aus diesen Klängen was zu machen. Mhm. Einer hat zum Beispiel gehabt, dum, 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 dum. Und am anderen Tape haben wir dann gemacht, dich, dich, dich. Und das eine ist immer lauter geworden. Mhm. Also es hat begonnen mit Dung, 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 Dichtung, 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 Dichtung. Das war zum Beispiel ein Stück Semir Insaif, hat der geheißen.
Vielen Dank, lieber Kurt.
Ja, ich danke dir.
Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Ihnen zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und einen schönen Tag. Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakowitsch. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.